ARD.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Vor 20 Jahren war es also Ende März 2004, da hat die NATO auf einen Schlag 7 neue Mitglieder aufgenommen. Das war deshalb so bemerkenswert, weil es alles osteuropäische Länder waren. Zum ersten Mal auch Länder, die früher Teil der Sowjetunion waren, nämlich die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Damals hieß der Präsident von Russland, das ist keine Überraschung, auch Wladimir Putin. Damals sah er diese Osterweiterung recht gelassen. Heute interpretierte die Geschichte bekanntlich ganz anders. Jürgen Buch für das Studio Moskau.
Im Jahr 2004 sagte der russische Präsident Wladimir Putin noch, es sei das Recht jedes Staates, seine Bündnisse zu wählen. So steht es auch in allen völkerrechtlichen Vereinbarungen. Damals traten Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien, Rumänien und Bulgarien der NATO bei. Zuvor hatte das Bündnis schon Polen, Tschechien und Ungarn aufgenommen. 2014, nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland, stellte Putin das allerdings anders dar. Ich habe damals gefragt, worin liegt der Sinn? Geht es euch um die Sicherheit dieser Staaten? Denkt ihr, jemand würde sie angreifen? Es würde doch genügen, bilaterale Freundschafts- und Beistandsabkommen abzuschließen. Die Antwort? Das geht euch nichts an. Dass souveräne Staaten entsprechend dem Völkerrecht ihre Bündniswahl getroffen hatten, fand Putin nun kritikwürdig und wiederholt seitdem immer wieder den Vorwurf, die NATO habe nach dem Ende des Kalten Krieges versprochen, keine Osterweiterung zu betreiben. Es gab aber nie eine entsprechende Vereinbarung. Stattdessen war 1997, also vor der ersten NATO-Erweiterung, die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet worden. Darin steht, dass die Souveränität aller Staaten geachtet werden soll, also auch die freie Bündniswahl. Während die NATO neue Mitglieder aufnahm, intensivierten sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Die G7 wurde um Russland erweitert, das Land trat der Welthandelsorganisation bei, die USA und Russland gingen eine Sicherheitspartnerschaft zur Terrorismusbekämpfung ein. Am 21. Februar 2022, also kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine, forderte Putin aber die Rückabwicklung aller NATO-Erweiterungen. Erstens, keine weitere Ausdehnung der NATO. Zweitens, Verbot der Stationierung von NATO-Raketen an den Grenzen zu Russland. Und schließlich, der Rückzug des militärischen Potenzials und der Infrastruktur des Blocks in Europa auf den Stand von 1997, als die NATO-Russland-Grundakte unterschrieben wurde. Gerade die Befürchtung, es könnten Raketen nahe der russischen Grenze stationiert werden, ist ein neuralgischer Punkt für Putin. Dass nun auch Schweden und Finnland dem Bündnis angehören, hat Putin Mitte März wieder einmal mit Unverständnis kommentiert. Sie wollen unbedingt Mitglieder dieses westlichen Clubs sein. Warum, verstehe ich wirklich nicht. Das ist ein absolut unsinniger Schritt. Wir hatten da keine Truppen. Jetzt wird es welche geben. Wir hatten da keine Waffensysteme. Aber jetzt werden sie dort auftauchen. Die NATO besteht weiterhin darauf, dass jeder souveräne Staat seine Bündniswahl frei treffen kann. Die gegensätzliche Haltung zwischen NATO, den Beitrittskandidaten, und Russland bleibt also auch in Zukunft bestehen.
An dieser Stelle schauen wir auf ein Land, das auch am Rande Russlands liegt, sozusagen zwischen den Fronten in einer geopolitisch heiklen Region, gerade jetzt wieder seit dem Angriff auf die Ukraine. Im Norden grenzt Georgien an Russland, im Süden an die Türkei und Armenien, im Osten liegt Aserbaidschan. Dr. Sonja Schiffers ist Leiterin der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung in Tiflis und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Schiffers. Guten Morgen. Schon länger will Georgien ja eigentlich in die NATO. Seit 20 Jahren klopft man sozusagen an. Wobei die Begeisterung für einen Bündnisbeitritt bröckelt, auch bei der georgischen Regierung. Woran kann man das festmachen?
Einerseits ist es so, dass die euroatlantische Integration, also Integration in EU und NATO, in der georgischen Verfassung festgeschrieben ist und so die georgische Regierung auch natürlich nicht davon abrücken kann. Aber es zeigt sich seit vor dem vollumfänglichen Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, dass die Ambitionen und die Rhetorik doch etwas gedämpft scheinen. Also man sah das jetzt auch zuletzt, als NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor einer Woche in Georgien war. Das war der Pressekonferenz mit dem georgischen Premierminister, Floskeln ausgetauscht wurden, aber es keine starken Bekenntnisse gab, dass Georgien eben NATO-Mitglied werden möchte. Es gibt sogar inzwischen zunehmend offene Konfrontationen, auch von Vertretern der Regierungspartei gegenüber der NATO, in dem Sinne, dass man eben die NATO beschuldigt, dass die Nichtaufnahme Georgiens auch mitverantwortlich ist für den 2008-Krieg zwischen Russland und Georgien.
Ja, Georgien wurde, wie auch die Ukraine, ja lange Jahre vertröstet. Was die NATO-Mitgliedschaft angeht, spielte auch ein bisschen Enttäuschung eine Rolle, dass es gerade so ist, wie es ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde aber eher sagen, nein. Denn man sieht, dass 79% laut aktuellen Umfragen der Bevölkerung die NATO-Mitgliedschaft weiterhin unterstützen. Also die Unterstützung in der Bevölkerung ist wirklich riesig weiterhin. Die Menschen verstehen, dass die NATO die einzige Möglichkeit ist, für das Land mittel- und langfristig wirklich Sicherheit herzustellen. Und das bedeutet Sicherheit gegen Russland und nicht mit Russland. Es ist, denke ich, eher eine Politik der georgischen Regierung, sich gegenüber Russland auch ein bisschen zu versichern. Das kann man natürlich teilweise auch verstehen, denn das Land wird von Russland bedroht und jede sozusagen pro-westliche Äußerung wird in Russland genau beobachtet, möglicherweise sanktioniert. Aber ich glaube, dass da auch teilweise wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen.
Sie sagen, das Land wird von Russland bedroht. Wie steht es denn um die Angst vor Russland in der Bevölkerung in Georgien?
20% des georgischen Territoriums sind weiterhin de facto von Russland besetzt, also die Gebiete Abchasien und Südossetien. Man konnte ganz deutlich merken nach dem 24.02.2022, dass die Menschen durchaus Angst hatten. Ich habe das auch selber erlebt. Also hier gibt es fast jede Nacht Feuerwerke und bei den Explosionen, das hat schon was mit einem gemacht. Aber wenn man jetzt längerfristig guckt, sieht man auch wieder in Umfragen, dass sich eigentlich die Angst sozusagen nicht stark verändert hat. Also weiterhin haben die Leute natürlich Angst und das Grundproblem der russischen Aggression gegenüber Georgien ist nicht gelöst. Aber es gibt jetzt nicht das Gefühl, dass es morgen sozusagen weiterhin einen Angriff geben wird.
Frau Schiffers, Sie leben und arbeiten in Tiflis, einer sehr westlich geprägten Metropole. Aber Georgien ist ja noch mehr als Tiflis. Also man hat viel Land, viel einfache Leute auch. Macht sich da auch ein Unterschied bemerkbar? Was die Haltung zu Russland gegenüber angeht?
Ja und nein. Also man sieht definitiv, dass in ländlicheren Gebieten und gerade auch unter den georgischen Minderheiten, also ArmenierInnen und AserbaidschanerInnen, die auch stark russischsprachig sind und stärker russische Medien konsumieren, dass die stärker, ich sag mal, pro-russisch eingestellt sind. Aber insgesamt ist das wirklich ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, wenn man sich die Umfragen anschaut. Das Land ist wirklich politisch, geopolitisch sehr, sehr stark pro-westlich ausgerichtet und von seiner pro-westlichen Orientierung überzeugt. Anders verhält es sich natürlich, wenn man genauer in Fragen, also Wertefragen, wenn es um Geschlechtergleichstellung bzw. Gleichstellung von LGBTQI-Personen geht und darum versucht die Regierung gerade dieses Thema für sich politisch zu instrumentalisieren und führt damit eben auch antiwestliche Stimmungen.
Vor 20 Jahren vollzog die NATO ihre größte Erweiterung in Richtung Osten und Georgien will schon länger ins Bündnis. Ich habe mit Sonja Schiffers gesprochen, sie leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Tiflis.
HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
Im März 2004 traten gleich 7 Staaten der NATO bei, darunter auch die ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen. Litauens Reise weg vom großen Bruder Russland begann im März 1990, da erklärte Litauen seine Unabhängigkeit, dann eben der NATO-Beitritt und im selben Jahr wurden die baltischen Länder auch EU-Mitgliedstaaten. Das alles hat das Verhältnis zu Russland natürlich nicht gut gemacht, wie man sich denken kann, und seit der Annexion der Krim und spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine vor 2 Jahren haben die Menschen im Baltikum oft Angst um ihre Sicherheit. Christian Blenker ist in Litauen einmal quer durchs Land gereist.
Auf den Feldern liegt noch der letzte Schnee. Die beiden Grenzbeamten Aidas und Raimundas haben sich dick angezogen. Über ihren Schultern hängt ein modernes Maschinengewehr. Ihre Patrouille führt entlang eines etwa 3 Meter hohen Zauns mit Stacheldraht und Überwachungskameras. Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren, erzählt Aidas. Wir haben neue Autos, überall sind Überwachungskameras. Es ist viel besser als früher. Hinter dem Zaun liegt der Grenzstreifen. Rot-grüne Pfosten signalisieren, ab hier beginnt der Oblast Kaliningrad. Ein kleines Stück Russland, etwa so groß wie Schleswig-Holstein, mit Stützpunkten der russischen Armee. In der Grenzwache Vishtitis haben sie seit jeher einen kritischen Blick auf die EU-Außengrenze. Fast 50 Millionen Euro haben sie allein hier investiert in neue Kameras, neue Zäune und mehr Personal. Rolandas Krishkonis ist der Chef der Wache. Ein großer, kräftiger Mann, fast sein gesamtes Berufsleben hat er hier verbracht. Lange sei es friedlich geblieben, erzählt er. Mittlerweile sei er sich nicht mehr so sicher, ob das auch so bleibt. Es ist nicht besonders angenehm für uns, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, aber als Grenzschützer sind wir auf alles vorbereitet. Auch in der Hauptstadt Vilnius ist die Sorge vor Moskau spürbar. Am Taikos-Gymnasium beginnt der Unterricht. Algis Pitautas ist hier Geschichtslehrer. Er will seiner 6. Klasse heute mehr über den Weg Litauens Richtung Westen erzählen. Ich erinnere mich noch daran, als ich ungefähr in eurem Alter war, erzählt er, und Litauen der NATO beigetreten ist. Dann geht es um das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Zeit der sowjetischen Besatzung in Litauen. Die Sorge vor Russland ist im Baltikum tief verwurzelt, selbst bei den Kindern wie der 12-jährigen Rugile.
Russland hat die Ukraine überfallen und die Ukraine versucht nun, die besetzten Gebiete zurückzubekommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Krieg noch größer wird.
In Litauen haben sie begonnen, alte sowjetische Denkmäler zu entfernen. Bald soll in den Schulen auch kein Russisch mehr unterrichtet werden. Lehrer Pitautas findet das richtig. In den Schulen wollen wir, dass die Schülerinnen und Schüler EU-Sprachen lernen. Ab dem kommenden Schuljahr zum Beispiel Spanisch. Wir denken, dass das besser ist. Auch im Osten des Landes will Litauen ein Zeichen setzen. Das kleine Dorf Rudninkai liegt unweit der Grenze zu Belarus. In den dichten Wäldern übten einst die Sowjets. Bald sollen NATO-Soldaten kommen und auch die Bundeswehr.
20 Jahre NATO-Osterweiterung, damals traten auch die baltischen Länder dem Bündnis bei und Christian Blenker ist von West nach Ost durch Litauen gereist.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.